TechIn Weekly. Der Tech-Podcast mit den wichtigsten News der Woche. Für dich eingeordnet von Elli, Stella und Kaspar.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder zu dritt. Wir sitzen wieder an einem Tisch. Es ist traumhaft. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal in Folge. Mhm. Ne?
Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht dazu sehr dran gewöhnen.
Stimmt, weil sonst wird der Downfall, wenn wir dann doch wieder per Videocall aufnehmen, wird zu dolle. Dann sind wir ganz traurig.
Für alle, für uns, für die Hörerinnen ja. und Hörer.
Aber bevor wir reingehen in die Sendung, wer sind wir überhaupt? Ich bin Elli, hallo. Und zu meiner Linken sitzt heute...
Kasper, hallo. Wer sind wir und was machen wir?
Ja, und rechts von mir.
Und wie viele?
Ich bin Stella, hallo. Wir reden über Tech-News unter anderem, weil heute haben wir eine News-Episode für euch dabei.
Richtig. Und wisst ihr, was gemein ist? Stella hat Überraschungseier mitgebracht.
Oh.
Das ist wirklich sehr gemein von mir.
Die uns jetzt hier anlächeln und die wir aber nicht während der Sendung essen werden, genau. Weil wir uns eben schon darüber unterhalten haben, wie wir es finden, wenn andere in Podcasts essen. Mhm. Also ihr dürft gerne essen, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr das gerade tut, das stört uns nicht, aber wir wollen euch nichts vorkauen, deswegen warten wir.
Ja, deswegen, aber ich fühle mich ein bisschen wie so ein Kind in der Werbung, die es mal gab zu Überraschungseiern.
Wo die das hingelegt bekommen und gesagt haben, nicht anfassen und dann
kriegst du zwei,
genau,
wenn du es nicht aufmachst.
Aber kein Kind hält durch, so nach dem Motto. Hm.
Ja, also vielleicht halten wir es bis zum Ende der Sendung durch und erzählen euch dann noch, was drin war. An der Stelle
haben wir es übrigens nicht
durchgehalten. Nein, 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 wir machen das anders. Folgt uns bei Instagram, dort werdet ihr sehen, was drin war.
Oh, das war gut.
Man
gut.
merkt, dass ich Social Media drauf habe.
Ja,
also ihr müsst einfach nur das Silicon Weekly eingeben bei Instagram und das findet ihr auch bei uns in den Shownotes.
Aber wie machen wir das für Leute, die kein Instagram haben, weil... Aus Gründen. Ich meine,
okay,
ihr wisst,
nein,
wie wir die letzten Wochen über Meta berichtet haben.
Na, völlig richtig. Ich packe das auch auf unserer Webseite in den Artikel zum Podcast oder Episode.
Ja.
Auf silicon-weekly.de gibt es ja immer eine kleine Veröffentlichung und dort packe ich das Foto mit rein.
Sehr gut, dann schaffen wir hier keine Abhängigkeit von einer großen US-amerikanischen Tech-Plattform.
Ist sehr gut und mitgedacht von dir.
Die auch übrigens an der einen oder anderen Stelle heute vorkommen wird in dieser Episode.
Ach,
fällt
guck
mir dabei gerade
schön.
Ein.
Mensch.
Ja, schau an.
Genau, an der Stelle noch, bevor wir in die Updates gehen, Grüße an René. Der hat uns nämlich geschrieben und meinte nach der letzten Folge, wir können ja auch mal Chips machen. Ich glaube, er hat sich da inspirieren lassen vom Inhalt der letzten Folge.
Schreibt er uns dann heute, dass wir, Grüße übrigens, schreibt er uns dann heute, dass wir Ü-Eier machen können?
Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was er für Erwartungen an unsere Skills hat, an unsere kulinarischen.
Wir haben zumindest Chips zum Essen, aber auch die werden wir selbstverständlich, die geöffnete Tüte steht links neben Kaspar und ich sah hier schon sehnsüchtige Blicke.
Ich greife da nicht rein, ich halte durch.
Sehr gut.
Also. Leute, wollen wir loslegen?
Ja, lass uns anfangen.
Je schneller wir fertig sind, desto näher sind wir am Ü-Ei.
Das wird die kürzeste Folge, die wir je gemacht haben.
Wir treiben euch natürlich nicht durch, aber ich würde sagen, wir bleiben noch ganz kurz bei den Chips mit Update Nummer 1. Allerdings geht es von Kartoffelchips zu Computerchips.
Update.
Es geht um Computerchips und zwar von Nvidia, von dem US-Unternehmen. Und das hat als erstes Unternehmen einen Börsenwert Ende Oktober 2025 von 5 Billionen Dollar erreicht. Falls ihr jetzt vielleicht auch einfach mal so eine Referenzmenge braucht, was heißt das, wie viel ist das? Also zum Vergleich, die Wirtschaftsleistung von Deutschland, die lag 2024 bei insgesamt 4,3 Milliarden Euro.
Das heißt, das ist jetzt natürlich nicht richtig ausgedrückt und falls Wirtschaftswissenschaftlerinnen zuhören, bitte mich nicht kreuzigen, aber Nvidia ist wertvoller als das, was wir im Jahr als Deutschland umsetzen, so etwa.
So kann man das jetzt nicht sagen.
Ich weiß, dass das falsch war.
Aber also nur einfach mal vom Verhältnis
her.
Man muss auch sagen, dass dieser Börsenwert jetzt nicht bedeutet, dass Nvidia diesen Wert erwirtschaftet hat in dem Sinne. Das ist sehr wichtig, das an der Stelle festzustellen.
Genau.
Das heißt, es geht darum, wie zum Beispiel die Nachfrage nach Aktien ist in dem Fall.
Und an der Stelle, wir hatten ja vor ein paar Wochen auch über die KI-Bubble gesprochen und so weiter.
Ja.
Auch beim Thema Aktien gibt es gerade Unkenrufe. dass da vielleicht diverse Bewertungen zu hoch gegriffen sind.
Ja, ja, da haben wir hier auch einiges an bei. Aber ich, also nur in Ergänzung, 2024 hat Nvidia schon Apple abgelöst als wertvollstes Unternehmen. Und erst im Juli diesen Jahres hat Nvidia die Marke von 4 Billionen Dollar geknackt. Und warum erzähle ich euch das jetzt? Nicht, weil ich euch irgendwie ganz viele Zahlen erzählen wollte, sondern weil das, was Ellie sagt, auch wieder ein Hinweis darauf ist. Das zeigt nämlich, wie schnell jetzt dieses Wachstum geht, was, sagen wir mal, vielleicht nicht so ganz so gesund ist. Und woran liegt das? Also der Grund für den Boom ist unter anderem eben die Nachfrage nach den ganzen Hochleistungschips der Firma und wie wichtig sie sind. Das haben wir erst in der vergangenen Woche besprochen. Hört da gerne nochmal rein. Aber es kann eben auch zeigen, wie überhitzt einfach die Börse in diesem ganzen KI-Bereich ist. Und dazu gehört auch, dass Nvidia in der Mitte oder eins der Schlüsselunternehmen in einem, ja, sagen wir mal, Netzwerk von vielen verschiedenen US-Firmen ist, die alle miteinander was zu tun haben. Beispielsweise Nvidia ist mit OpenAI vernetzt, mit Meta, die eben Chips von Nvidia für ihre Rechenzentren benötigen. Es gibt aber auch noch Konkurrenzen von Nvidia. Das ist ein, stellt es euch vor, wie ein großes Knäuel. Wie ein großes Knödel.
Ein großer Knödel.
Das kommt, falls wir mal so eine Episode machen, die besten Versprecher, es kommt da rein. Da hat die Zeit auch in der nicht doch jetzt noch aktuellen Ausgabe eine gute Übersicht geliefert, wie diese ganzen Firmen miteinander verwoben sind. Und das ist eben auch immer, wenn man auf so Blasen guckt an der Börse, ja, nicht ganz so positiv, weil wenn es da einer schlecht geht, reißt sie die anderen mit. Sehr vereinfacht ausgedrückt.
Ja, also ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, so eine Billion Dollar von Juli, hatten wir gesagt, ne? Bis jetzt. Das sind wenige Monate. Mhm. Ja, das ist irgendwo absurd auch.
Stella, du hast es ja schon erwähnt, aber hört gerne auch nochmal in unsere KI-Blasen-Folge mit rein, wie das um diesen Hype steht. Das passt da nämlich sehr gut zu.
Gut, dann würde ich sagen, das könnt ihr jetzt schon mal geistig so notieren. Da sind sehr hohe Zahlen im Spiel bei Nvidia, einfach weil die Chip-Bubble insgesamt richtig Feuer unterm Hintern hat aktuell. Wer bis vor kurzem auch Feuer unterm Hintern hatte, war Dänemark beim Thema Chat-Kontrolle.
Schöne Überleitung.
Jetzt hat sich da aber doch nochmal was verändert.
Ja, und zwar war es ja so, dass die dänische Regierung eigentlich dafür war, die Chat-Kontrolle quasi als Entwurf nochmal wieder einzubringen. Da hatten wir auch drüber gesprochen, dass das ja eigentlich alles schon mal vom Tisch war und Dänemark dann gesagt hat, nee, wir wollen da schon nochmal drüber reden. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Das Vorhaben war ja sowieso schon umstritten und Dänemark hatte wochenlang halt versucht, die anderen Mitgliedstaaten so ein bisschen davon zu überzeugen. Deutschland hat dann am Ende zum Beispiel unter anderem gesagt, nee, wir sind dagegen. Deswegen war dann eigentlich auch aussichtslos, dass es kommt. Jetzt ist es aber so, die dänische Regierung, ja, geht jetzt ein bisschen von ihrer aktuellen Position weg, sagt aber auch gleichzeitig, dass, also die reine Chatkontrolle, wie sie loswerden, sie wandelt das aber um so ein bisschen in so eine Art Freiwilligkeit bei den Plattformen. Die können nämlich selber jetzt irgendwie sagen, also wenn ihr wollt, dann wäre es ganz gut, wenn ihr aktiv nach Inhalten suchen könntet, die zum Beispiel, es geht ja vor allem ums Thema Kindesmissbrauch offiziell bei dieser dänischen Geschichte, die das irgendwie unterbinden.
Da muss ich aber an der Stelle als aufmerksamer Nachrichtenverfolger fragen, gibt es das nicht schon?
Ja, es gibt durchaus Firmen, die das freiwillig schon tun. Ich glaube, wir hatten hier auch schon mal drüber gesprochen, dass zum Beispiel Apple anhand von Hash-Werten Bilder vergleicht und im Zweifel zum Beispiel, wenn es um Kindesmissbrauch geht, das kennzeichnen kann oder zum Beispiel auch für eine Kinderschutzeinstellung, wo es darum geht, dass Kinder Inhalte nicht sehen dürfen, zum Beispiel proaktiv ins Gerät eingreifen kann und sagen kann, okay, auf dem Bild ist vermutlich etwas, was ein Kind nicht sehen darf, das wird geblurrt. Also es gibt durchaus schon Firmen, die da was tun gegen.
Und man muss auch dazu sagen, es gibt auch, vielleicht spielt darauf auch Ellie an, eine EU-Regelung genau dazu, dass es eben diese Freiwilligkeit, wobei das muss man auch mit, also freiwillig klingt, so muss man nicht machen, aber das soll ja auch in Zukunft eben eine, sagen wir mal, vorgeschriebene Freiwilligkeit werden. Ja. Also diese EU-Regelung, die läuft aber eben im Frühjahr aus, die jetzt eben besteht, die Kasper eben beschrieben hat und deshalb ist da jetzt vereinfacht gesagt, auch Druck dahinter, ein Nachfolgermodell zu finden.
Ja, so oder so ist das Thema aber immer noch nicht ganz vom Tisch. Die lebt so ein bisschen wie so ein Zombie immer wieder weiter, diese Chatkontrolle. Wir behalten das im Blick und wenn es was Berichtenswertes darüber gibt, erfahrt ihr es hier von uns.
Und falls ihr euch fragt, was hat eigentlich Dänemark damit zu tun? Die haben einfach noch bis Ende des Jahres den Ratsvorsitz bei den EU-Mitgliedstaaten und dementsprechend, ja, sind sie da gerade.
Genau. Genau. Wenn ihr euch für das Thema interessiert und die Folge zur Chatkontrolle nicht gehört habt, dann hört da gerne nochmal rein. Mit der jetzt neuen Info, dass Dänemark den Kurs ein bisschen geändert hat und weg von der allgemeinen Chatkontrolle hin zu, in Anführungszeichen, freiwilligen Modellen gehen möchte und sich damit so ein bisschen einen Mittelweg ausgesucht hat. Dann haben wir letzte Woche tatsächlich schon gesprochen über Signal und über Amazon Web Services, also über den Cloud-Anbieter von Amazon und dass Signal in Teilen auch über diesen Cloud-Dienst läuft. Und jetzt gibt es was Neues, nicht zu Signal, aber zu Amazon Web Services. Es gab nämlich einen großen Deal und eine Firma, die jetzt mit im Referenzportfolio quasi von AWS steht.
Ja, OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, die haben nämlich angekündigt, dass sie mit Amazon einen Deal abgeschlossen haben über 38 Milliarden US-Dollar. ChatGPT möchte einfach Cloud Computing von Amazon Web Services nutzen, also deren Rechenzentren. Wir wissen ja, KI ist unglaublich rechenintensiv, irgendwo muss das ja laufen und die sind immer auf der Suche nach neuen Serverkapazitäten und wie gesagt, jetzt mit Amazon geeinigt. Das klingt jetzt nach, das geht jetzt morgen los, so ist es nicht, Ende 2026 erst, also es dauert noch ein bisschen. Ja, und OpenAI hat sowieso auch angekündigt schon vor vergangene Woche, dass sie eine Umstrukturierung vornehmen wollen. Bisher nutzen sie nämlich vor allem Rechenzentren von Microsoft und sie wollen sich so ein bisschen aufsplitten und andere Firmen auch dazu nehmen. Das kann daran liegen, ich weiß es nicht genau, vielleicht reicht das von Microsoft nicht mehr aus, vielleicht möchte man sich ein bisschen breiter aufstellen, um auch gegen Ausfallsicherheit irgendwie gefeit zu sein. Das ist auf alle Fälle die Strategie von OpenAI, die sie schon angekündigt haben.
Nur, dass der aufmerksame Wirtschaftshörer oder die aufmerksame Wirtschaftshörerin jetzt nicht denkt, Moment, Umstrukturierung, OpenAI, genau, die haben sie eben vergangene Woche wirklich auch durchgeführt. Jetzt nicht im Sinne von den Rechenleistungen, worauf Kasper gerade eingespielt hat, sondern im Sinne vom, nennen wir es mal, das Unternehmenskonstrukt, das ganze Finanzielle. Und danach ist es jetzt eben so, dass Microsoft noch 27% der Firmenanteile von OpenAI hält. Das war jetzt der Stand vom 1. November 2025 und auch noch größter Investor der Firma ist. Aber wie Kasper eben gesagt hat, OpenAI möchte auch andere Partnerschaften schließen, auch eben im Rahmen von Firmenbeteiligung. Da geht es einfach um die Aufteilung auch von Geschäftsgeldern. Und insgesamt möchte OpenAI vor allen Dingen in den nächsten, ja, 10 Jahren auch noch ein bisschen was investieren. Und da habe ich nochmal eine schöne große Zahl, nämlich 1 Billion, also ein Viertel von dem, was Nvidia wohl laut Börsenwert aktuell wert ist, in den nächsten 10 Jahren, wie gesagt, unter anderem zum Beispiel in Oracle. Das zeigt jetzt nochmal, diese Nachricht finde ich sehr abschließend für den ganzen Komplex mit, wie sind diese ganzen Firmen miteinander verbunden. Auch das zeigt wieder, ja, wie viele Investitionen es gibt, wie viel da Güter teilweise getauscht werden etc.
Was dafür ein Knödel ist.
Ja, Knödel, ich weiß.
Kleine Korrektur an der Stelle, du hast jetzt gesagt, ein Viertel von Nvidia, jetzt ist ja ein Fünftel.
Stimmt.
Seit Neuestem.
Stimmt, ein Fünftel, ja.
Aber ja,
stimmt.
Und was ich spannend finde, ist eben, dass man sagt, okay, wir orientieren uns da mal so ein bisschen auch mit anderen Standbeinen. Ich glaube, da ist so ein bisschen der Wunsch nach Unabhängigkeit. Ja.
Da kommen wir in den News noch zu. Im Newsflash. So, okay. Thema Unabhängigkeit.
Ja.
Eine Mini-News haben wir noch, die Ellie jetzt wieder nicht so richtig betrifft, aber Stella und mich und vielleicht ein paar Hörerinnen und Hörer. WhatsApp gibt's jetzt auf der Apple Watch und das ist insofern eine Nachricht, weil, jetzt denken viele, was ist denn das für eine Nachricht? Na, kurz müssen wir drüber reden, weil bisher war das so, dass das einfach von Meta ausgeschlossen wurde, dass man so andere Geräte wie zum Beispiel das iPad oder die Apple Watch bedient mit Software. Und das scheint jetzt so ein bisschen, da sind wir auch wieder beim Thema Kurskorrekturen, sich geändert zu haben. Es gibt jetzt unter anderem Instagram fürs iPad, das war undenkbar viele Jahre lang, WhatsApp auch und eben halt jetzt auch für die Apple Watch. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, das, was wir drei heute an WhatsApp geschrieben haben, habe ich alles von der Uhr aus gemacht.
Nee, wobei ich da jetzt aber auch mal sagen muss, also du konntest auch vorher schon zum Beispiel auf dem iPad Instagram benutzen, nur die Auflösung war halt ein Graus.
Ja, und du konntest auch schon WhatsApp lesen, aber du konntest zum Beispiel nicht antworten und du konntest zum Beispiel Bilder
und
solche Dinge.
Schreibfeld immer so, mit Ja okay. und Sprache, aber ich glaube, das hat kaum einer gemacht. Also ich habe es nie gemacht, weil es war einfach unfassbar umständlich.
Ja, also an der Stelle muss ich jetzt nochmal fragen, wer war da jetzt zuständig, dass das bisher nicht ging und jetzt geht? Meta oder Apple?
Naja, Meta. Genau, also Apple hätte jederzeit die Sachen geöffnet, aber Meta hat gesagt, sie haben schlicht kein Interesse, zum Beispiel Instagram fürs iPad anzubieten. Jetzt geht das plötzlich irgendwie doch. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob die Konkurrenz größer geworden ist, ob der Markt irgendwie kleiner wird. Gerade im Messenger-Bereich gibt es ja viele andere Produkte, andere Anbieter. Signal haben wir schon erwähnt, Threema gibt es noch, Telegram. Keine Ahnung, ob da irgendjemand was spürt und jetzt nachziehen möchte.
Mutmaßung.
Jetzt nicht
das hier. Also
das ist, Meta hat sich nicht dazu geäußert, warum jetzt plötzlich die Apple Watch App kommt.
Es ist jetzt einfach da. Ja. Ihr könnt es ausprobieren. Wenn ihr eine Anleitung braucht zum Verbinden, ich glaube, es ist relativ easy going, aber sonst in den Shownotes werdet ihr fündig.
Du hast jetzt auch vorhin gesagt, das wird mich jetzt nicht interessieren, aber natürlich interessiert mich das insofern, als dass ich ja auch viele Freundinnen und Bekannte habe, die Apple nutzen. Da muss ich immer an euch denken. Ne? Wenn irgendwas zu Apple kommt, dann denke ich an alle die Menschen in meinem Umfeld, die Apple benutzen. Nur mich selber betrifft es halt nicht. So. Jetzt hatten wir schon drei Updates und eine kleine Mini-News. Mir wäre so nach einem kleinen Ausflug fürs What the Fuck.
In den hohen Norden vielleicht?
Ja, ein bisschen frische Brise um die Nase wehen lassen.
Ja gut, dann machen wir das.
Uh-oh.
WTF.
Ich muss mich jetzt ganz doll zusammenreißen. Wir machen nämlich einen Ausflug nach Norwegen, um genauer zu sein nach Oslo. Und möglicherweise war ich, als ich hier mal gefehlt habe und im Urlaub war, in Oslo.
Ach
wer
so,
weiß das?
Guck an.
Ja, und ich kann
bin
die Stadt
ja
nur weiterempfehlen.
Typ Kopenhagen.
Da war ich ja auch. Ich bin eher Typ Oslo.
Oslo, okay.
Das
gut.
Muss ich ehrlich sagen, ja.
Ellie, Oslo, Kopenhagen, wo stehst du?
Hauptsache
Schweden.
Ich wollte jetzt sagen Stockholm. Ich war noch in beiden noch nicht. Aber was ich fragen wollte, ist, bist du Bus gefahren in Oslo oder ÖPNV generell?
Tatsächlich. Ich bin einfach nur zu Fuß unterwegs gewesen. Also deswegen, sonst könnte ich jetzt, würde ich hier jetzt noch irgendwie so eine nette Anekdote der Busfahrt einstreuen, weil es würde ganz gut passen.
Wieso reden wir hier über Norwegen, Kopenhagen
und Busse?
Das kommt ja jetzt nicht, weil wir euch Reisetipps geben wollen, könnten wir auch mal machen, Kochepisode mit Reisetipps, sondern es geht darum, um die Verkehrsbetriebe Router. Und die haben sich mal ganz genau angeschaut, was sie da eigentlich für E-Busse so im Einsatz haben, unter anderem in Oslo. Da haben sie zwei Modelle unter die Lupe genommen, eins von einem niederländischen Hersteller und eins von einem chinesischen. Und das niederländische Unternehmen VDL, ich wette, es wird anders ausgesprochen, ich habe es jetzt einfach deutsch ausgesprochen, da war wohl nichts groß Aufregendes zu finden, wie aus der Pressemitteilung hervorgegangen ist. Ich möchte sagen, ich spreche leider kein Norwegisch, ich habe es übersetzen lassen mit Diebel. Und der Hersteller von eben diesem E-Bus von dem niederländischen Unternehmen, der hat auch keinen direkten Zugriff auf den Bus.
Jetzt sagst du schon Zugriff, das heißt, wir gucken so ein bisschen in die Bordcomputer dieser Fahrzeuge. Und
wir gucken auf die SIM-Karten, um ganz genau zu sein.
Ah.
Wusstet ihr, dass sich in E-Bussen SIM-Karten befinden?
Jetzt schon.
Jetzt ja. Ich wusste, dass sich in Autos oft SIM-Karten inzwischen befinden, unter anderem für diese Notruffunktion. Das ist ein Problem, zum Beispiel was diese 2G-Abschaltung betrifft, die uns demnächst droht, weil dann theoretisch viele Autos die Betriebserlaubnis verlieren, wenn sie so einen SOS-Knopf mit so einer alten SIM-Karte haben. Ui. Die müssen nämlich diese Funktion eigentlich weiter nutzen. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Folge. Wir schweifen ab.
Ja.
Also Busse, SIM-Karte, chinesischer Hersteller. Du hast jetzt schon gesagt, der niederländische war nicht so kritisch. Lass mich raten, beim chinesischen sah es anders aus.
Genau, und da kommen wir dann auch zum WTF. Es geht um das chinesische Unternehmen Yutong. Wieder, ich hoffe, ich habe es jetzt einfach ausgesprochen, ich hoffe, es war nicht ganz falsch. Und zwar in diesem Bus von dem Unternehmen, da können Updates aus dem Mobilfunknetz eingespeist werden. Und das funktioniert über eine rumänische SIM-Card im Bus, für die dann eben für diese flexiblen Updates notwendig ist. Und darüber kann eben zum Beispiel diese Softwareaktualisierung durchgeführt werden, aber auch Diagnosen und was eben auch sehr relevant ist, die Batterie- und Stromversorgung. Die kann damit auch gesteuert werden.
Wenn es um Stromversorgung geht, dann klingelt es ja immer bei mir im Kopf schon automatisch und ich denke mir, aha, Stromversorgung, kritische Infrastruktur, also für den Betrieb dieses Busses, ne, wenn die Stromversorgung nicht funktioniert, schwierig. Wie ist es denn um die Sicherheit bestellt bei diesem SIM-Kartensystem?
Wir begeben uns immer tiefer in Richtung des WTFs. Da gibt es genau zwei Probleme. Erstens, es geht um diese Over-the-Air-Schnittstellen. Kaspar hat es erwähnt, die gibt es zum Beispiel auch bei Autos. Die ermöglichen praktischerweise eben Werkstattbesuche ohne, die Updates ohne Werkstattbesuche. So rum ist es richtig. Können aber eben Sicherheitsrisiko sein. Das heißt, Hacker können die nutzen. Das ist das eine. Das andere ist, dass der Bus eben auch vom Hersteller, also von dem chinesischen Unternehmen, gestoppt werden kann oder unbrauchbar gemacht werden kann. Das hat eben Router auch in dieser Pressemitteilung erwähnt. Was das zum Beispiel heißen kann, ja, dass einfach die Türen nicht mehr aufgehen, weil alles, müsst ihr euch vorstellen, was eben mit Strom in dem Bus zu tun hat, das kann dann sehr vereinfacht gesagt aus- oder angeschaltet werden.
Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das könnte sich ja für einen Notfall auch irgendwie anbieten, dass man das von außen irgendwie kontrolliert. Keine Ahnung, Busentführung oder so weiter. Und dann hat das Unternehmen vielleicht noch Zugriff. Schwierig wird es ja nur dann, wenn nicht die Dänen, denen dieser Bus gehört, irgendwie
und wenn
da
vor allen Dingen vor
sind.
Dem Test auch keiner wusste, dass es diesen Zugriff gibt. Das ist vielleicht nochmal ein anderer
und
Punkt.
Und wenn ein Hacker sich da reinhacken kann, genau, der gar nicht irgendwie gute Absichten hat im Fall einer Busherstellerfirma oder eines Busbetriebsunternehmens. Eine halbwegs gute Sache gibt es aber noch in diesem WTF, in dieser schlechten Nachricht.
Da muss ich aber vorher noch einen Downer mitgeben. Tut
okay.
mir leid, bevor wir den vergessen.
Okay, dann mach du erst den Downer, dann mache ich die halbwegs gute Nachricht.
Okay, Kasper, machen wir so. In der Pressemitteilung laut Expertinnen soll es Schwachstellen, Achtung Zitat, in einer chinesischen Software-Update-Plattform gegeben haben. Und bei der war eben auch Yutong Kunde. Das ist aber mittlerweile gemeldet und behoben worden. Na gut, also hervorragende Überleitung jetzt zum positiven Ausgang hier.
Ja, wer an so einen modernen Bus denkt und da mal in die Decke guckt, der wird dort eigentlich, glaube ich, überall inzwischen Kameras sehen. Ich denke, es gibt kein europäisches Land, wo das nicht mehr so ist. Ja, okay, gut. Also sagen wir zumindest in den Ländern, in denen ich schon Bus gefahren bin, waren immer Kameras an den Decken. Dies hat ja in der Regel Sicherheitsfunktionen. Der Busfahrer sieht dort oft, was im Bus passiert, aber auch Leitstellen können das unter Umständen sehen. Bei den Kameras ist jetzt so, dass die nicht mit dem Internet verbunden sind. Das ist die positive Nachricht und dementsprechend auch nicht gehackt werden können und zum Beispiel Bild- und Video übertragen aus dem Bussen nicht irgendwie woanders genau hinfließen können. Das ist dann doch immerhin eine positive Nachricht.
So, und man muss auch sagen, die Dänen ziehen Konsequenz aus dem ganzen Spielchen. Für künftige Anschaffungen im Busbetrieb soll es strenge Sicherheitsanforderungen geben. Also man guckt sich das wahrscheinlich dann im Vorfeld schon mal an. Und dazu sollen Firewalls zum Schutz vor Hackerangriffen und ungewollten anderen Zugriffen entwickelt werden.
Ein WTF mit einem, sagen wir mal, lehrreichen Ausgang.
Ja, es zeigt, wie wichtig ist, dass wir diesen Podcast machen, weil selbst bei Bussen muss man jetzt über IT-Sicherheit nachdenken.
Ja, und vielleicht da auch die gute Faustregel. Ich weiß nicht, ob die so alle AGBs gelesen haben, bevor sie sich diese Busse gekauft haben.
Eddie, das ist der Hammer. Ich weiß nicht, ob die AGBs gelesen haben.
Vielleicht stand Punkt. Das irgendwo drin, ne? Was das alles in, ne? Wer liest auch Bedienungsanleitungen?
Ich merke, wir sollten da vielleicht nochmal nachfragen bei Router und sagen, Entschuldigung, haben Sie denn die AGBs gelesen?
Und die Bedienungsanleitung.
Falls wir da ein Update haben, werdet ihr es hier hören. Aber wir sollten vielleicht mal zum Hauptteil kommen, zu den ganzen restlichen News.
Unsere erste News, die wir auf Lager haben, die war für mich auch schon so ein kleines What the fuck. Also da habe ich kurz gezuckt.
Ja, wir haben es hätte ein WTF sein können. Es passt aber ganz gut zu einer anderen Sendung, die wir einmal gemacht haben. Deswegen ist es die erste News aus dem Newsflash. Newsflash. Und es ist lustig, weil dieser Jingle KI generiert ist.
Ja, bisschen ironisch. Was wir noch so KI generiertes in der Sendung hatten, erinnert ihr euch noch an unsere Episode mit der KI-Band The Velvet Sundown?
Ja, manchmal spielt mir mein Handy sie noch rein, weil ich den Song für die Vorbereitung so oft gehört habe.
Ja.
Denkt mein Handy jedes Mal, wenn ich sage, spiel Musik, die mir gefällt, kommt dann unter anderem auch The Velvet Sundown.
Uiuiui.
Also ja, ich hab sie noch manchmal in meiner Playlist.
Ist das schon dieser KI-Slop? Ist er es?
Ja, wahrscheinlich. Das ist auf alle Fälle eine komplett KI-generierte Band, die komplett unecht ist. Den Sänger gibt es nicht, die Band gibt es nicht. Es ist alles komplett KI-generiert. Auch die Cover von den Platten und so ist alles fake.
Ja, falls ihr euch noch an dieses musikalische Highlight, aber nicht mehr an die Sendung drumherum erinnert, kann ja mal passieren. Wir haben in der Episode über das Verhältnis zwischen KI-Anbietern und KünstlerInnen und die da entstehenden Spannungen gesprochen oder auch schon entstandenen. Es ging um Klagen und so weiter. Und
Connie and the Velvet Sundown heißt die Folge.
Richtig. Jetzt gibt es frische Nachrichten.
Schönes Crossover.
Die zu diesem Verhältnis jetzt nicht unbedingt zu einer Verbesserung beitragen.
Nee, also beziehungsweise schon, aber auch irgendwie so nicht. Wir fangen mal an. Was ist passiert? Die Plattenfirma Universal Music, die kennen wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen und Hörer. Die haben vor allem so KünstlerInnen ganz kleine Namen wie Billie Eilish, Elton John oder Taylor Swift unter Vertrag. Also es ist, glaube ich, so eine der, also es ist die große Plattenfirma. Und die haben sich jetzt mit der KI-Musikplattform Udio, würde ich es mal aussprechen, geeinigt. Die lagen nämlich lange im Streit. Hintergrund ist, dass Musik-KIs natürlich mit irgendwas trainiert werden müssen. Und oft ist der Vorwurf eben, dass dieses Training mit urheberrechtlich geschütztem Material passiert, weil wir wissen ja, besonders im Musikbereich sind die Rechte oft sehr streng, würde ich es jetzt mal formulieren. Die Rechteinhaber, zum Beispiel sowas wie Plattenfirmen, haben ja immer schon sehr darauf geguckt, was ihrer Musik passiert. Die sind ein relativ gebranntes Kind. Ich erinnere an die Zeit von Napster, wo wir alle raubkopierte Musik gehört haben, MP3, als der iPod rauskam und so. Das war eine Zeit, wo die Plattenindustrie sehr gegen Raubkopien vorgegangen ist. Deswegen achten die sehr auf ihre Rechte. Und in diesem KI-Zeitalter haben die halt so ein bisschen Probleme damit, wenn man einfach ihr Material schnappt und seine KI damit trainiert.
Das kann ich jetzt auch erstmal verstehen. Wenn du sagst, strenge Rechteinhaber, dann klingelt es bei mir direkt und ich denke an die GEMA.
Ja.
Die hatten auch schon einen Rechtsstreit mit dem KI-Anbieter Suno. Da wird übrigens im November mit einem Urteil gerechnet. Also wir gucken mal, ob wir euch da ein paar Wochen ein Update zu geben können. Aber du hast ja jetzt schon gesagt, es gab jetzt eben einen Fall, wo jetzt eine Einigung passiert ist, und zwar bei Universal.
Genau, und Udio. Die haben sich nämlich jetzt geeinigt, dass Udio eine neue Version seines Dienstes startet. Und bei dieser neuen Version ist die Musik eben lizenziert von Universal. Also Universal gibt die Rechte frei, dass Udio damit die KI trainiert. Das Ganze ist allerdings so, dass das eben, wie gesagt, eine neue Art des Dienstes ist und ein kostenpflichtiges Abo vorsieht. Also es ist so, dass vermutlich, das steht nicht in der Pressemitteilung, aber wir gehen stark davon aus, dass Udio an Universal Lizenzgebühren bezahlt und um die irgendwie wieder reinzuholen, müssen sie natürlich ein kostenpflichtiges Abo für die Kunden und Kunden anbieten.
Das klingt jetzt erstmal nach einer guten Sache. Es gibt eine Einigung. KünstlerInnen kriegen zumindest vielleicht noch irgendwie einen kleinen Obolus dafür, dass ihre Kunst durch KI-Modelle gejagt und dann im Zweifel auch repliziert wird von denen. Es gibt aber Kritik und Unmut.
Genau, und zwar gleich von mehreren Seiten. Das Problem ist nämlich, dass Udio als Teil des Dienstes seine Funktionalität, ich sag mal, stark einschränkt. Bisher war es nämlich so, dass man KI-Songs auch erstellen konnte und diese dann zum Beispiel auch herunterladen konnte und für private Projekte nutzen. Also jetzt nicht für Veröffentlichungen und so, also hier im Podcast hätten wir Udio nicht nutzen können, aber zum Beispiel privat auf einer kleinen Feier oder so mal einen KI-Song generieren, damit die Großtante irgendwie einen lustigen Song bekommt. Das war problemlos möglich. Jetzt ist es allerdings so, diese Zeiten sind vorbei, denn dieses neue Abo, dort ist der Download-Button verschwunden und man hat auch keine Rechte mehr, das irgendwie zu Streaming-Diensten weiterzugeben oder es auch für eigenen Content zu verwenden.
Das heißt, die erstellten KI-Songs bleiben innerhalb dieser App. Ja, da kann ich verstehen, dass Menschen, die diese Plattform bisher genutzt haben und sich dann die Songs runterladen konnten, sich jetzt auch denken, ja, wofür soll ich es denn dann überhaupt noch erstellen? Also, was soll ich nur in der App? Gut, dann kann ich es mir da selber anhören, aber
bringt mir auch nichts.
Ja, ja, habe ich nicht viel von.
Ist in den sozialen Netzwerken unter anderem und vor allem bei Reddit, da gibt es ja oft so Diskussionen und da sind ja auch sehr diskussionsfreudige Menschen unterwegs und dort wird diese Entfernung des Download-Buttons scharf kritisiert. Leute sprechen von unglaublich, Menschen sind verletzt, frustriert und enttäuscht und es ist eine komplette Verschiebung, wie wir die Plattform nutzen, die wir mit aufgebaut haben, schreiben dort unter anderem Nutzerinnen und Nutzer.
Spannend. Die Kolleginnen und Kollegen von Bloomberg haben dann tatsächlich auch mal nachgefragt bei Udio, wie die das so sehen, nachdem die Community offensichtlich sehr aufgebracht ist. Und Udio hat eine E-Mail zurückgeschrieben. Gegenüber Bloomberg sagen sie, man, Zitat, hasst die Entfernung der Funktion. Diese Entscheidung sei auch, Zitat, schwierig, aber notwendig gewesen. Dann heißt es eben, das sei notwendig gewesen, um die nächste Plattformphase und neue Erfahrungen zu unterstützen. Von Universal Music gab es übrigens kein Statement.
Ja, und was auch nicht gesagt wurde, ist, du hast es kurz angerissen, Eddie, wie denn jetzt die Künstlerinnen und Künstler davon profitieren, um deren Musik es ja eigentlich ursprünglich mal in dem Streit auch ging. Das würde mich auch mal interessieren. Wir haben ja schon über Spotify hier mal gesprochen und das da wenig Geld rüberkommt. Mich würde interessieren, wie das bei Universal dann generell so ist. Aber in diese Verträge werden wir nicht reingucken können. Die sind unter Verschluss.
Ja, und mein erster Gedanke war, dass da sicher auch Äußerungen von Künstlerinnen und Künstlern dazu kommen werden, auch von großen Namen. Ja. Allerdings muss man an der Stelle auch bedenken, das ist mir dann so im Nachhinein eingefallen, die haben ja alle Verträge unterschrieben und wahrscheinlich gibt es eventuell dort auch Klauseln, dass sie zum Beispiel sich in dem Moment, wo sie da noch unter Vertrag stehen, eher mal zurückhalten mit Kritik gegenüber dem Label.
Das hast du jetzt aber sehr oder nett formuliert.
Oder da auch schon KI geregelt ist, das wissen wir ja auch nicht.
Ja, auch vorbei. Also wenn die schon länger unter Vertrag sind, weiß ich nicht, ob das da schon...
Na, so ein Ergänzungsvertrag, gut. Aber bevor wir abdriften, wir haben noch mehr im Köcher, im News-Köcher.
Ja. Sollte es da ein großes Statement von irgendwelchen KünstlerInnen geben, zum Beispiel wenn die dann sich entscheiden, das Label zu verlassen oder so, dann sagen wir euch natürlich Bescheid. Das fände ich sehr, sehr interessant.
Oder falls ihr von den Hörern und Hörern vielleicht Insiderwissen habt, was wir nicht haben, schreibt uns gerne.
Ja, ist vielleicht jemand im Musikbusiness von euch?
post@silicon-weekly.de.
Ja, von einem großen Musiklabel geht's. Ich weiß nicht, wie wir den Sprung zu Behörden schaffen sollen.
Ich war gerade so richtig gespannt auf Eddies Überleitung.
Ich bin mir sicher, dass es bei Universal manchmal auch zugeht wie in der Behörde.
Kaspar, das stimmt. Warum sprechen wir jetzt über Behörden? Jetzt bitte nicht abschalten, halt stopp. Es geht darum, dass immer mehr Firmen, aber eben auch Behörden und auch offizielle Stellen eben hier in Europa Alternativen zu S-Software suchen und darüber nachdenken, umzusteigen oder sogar umsteigen. Und vielleicht kennt ihr auch die beiden Entwicklungen, wenn ihr diesen Podcast hört, wer weiß. Aber fassen wir das nochmal zusammen. Also einmal gibt es eben diese aktuelle politische Situation in den USA und ja, die Anbiederung der Tech-Konzerne an die autoritäre US-Regierung. Und dazu kommt auch noch der nötige Umstieg von Windows 10 auf Windows 11, was eben so zwei Punkte sind.
Ja, und da muss ich sagen, ich habe in den letzten Wochen auch mitbekommen, dieser Umstieg, der kostet viele Menschen sehr viele Nerven aktuell. Es werden ständig irgendwelche Updates gemacht auf den Rechnern. Und dazu, also jetzt nicht nur zu diesem Umstieg von Windows 10 und auf Windows 11, aber zu diesem von einem US-Konzern oder von US-Software abhängig sein, da haben wir zwei Nachrichten, die passen.
Bevor jetzt, ich weiß, jetzt muss ich nochmal sagen, also
kommt wieder ein Aber?
Nein, es kommt noch kein Aber, aber ich habe gesagt autoritäre US-Regierung und wer jetzt natürlich hier genauer zuhört, autoritäre Tendenzen, sagen wir so. Das trifft es, glaube ich, noch besser.
Ja.
Auf den, also da muss man dann ja
so
auch genau
sein. Ich
gehen,
dass es schon autoritär ist, aber das ist ja eine Deutungssache.
Gut, aber kommen wir jetzt zu der ersten Nachricht. Da geht es um den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und der beendet seine Abhängigkeit eben von der US-Technologie und die zweite... Wir reisen ins Land Schleswig-Holstein. Die bereiten oder haben jetzt eben den Umstieg von Microsoft Mail-Servern auf Open Source Mail-Server abgeschlossen.
Das ist aber auch ein Zungenbrecher. Entschuldige, dass ich den so reingeschrieben habe. Open Source Mail-Server. Jetzt alle
guck
zusammen.
Guck mal, du hattest da aber auch so ein leichtes Zeug. Uiuiui. Also,
aber der Reihe nach. Es gibt mehr Infos dazu. Starten wir mal mit Den Haag. Du hast jetzt schon gesagt, beendet seine Abhängigkeit von US-Technologie.
Klingt toll, oder?
Da ist ja noch nicht so ganz so viel drin, aber wir können nachlegen. Und zwar bisher hat man Microsoft genutzt. Und jetzt kommt die deutsche Lösung OpenDesk zum Einsatz in Den Haag. Man möchte eben damit seine digitale Souveränität stärken und auch sich gegen potenziell irgendwann zukünftig vielleicht auftretende politische Repressalien aus den USA wappnen. Also, dass man nicht irgendwie in die prekäre Situation kommen könnte, dass in den USA Unmut aufkommt und dann irgendwie an der Softwarefront quasi das ausgefochten wird.
Dafür ist es schon fast zu spät, weil das nämlich auch direkt schon passiert ist, weil nämlich die US-Regierung den Internationalen Strafgerichtshof, ich sag mal so, kritisch inzwischen ansieht, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und es gibt auch einen ganz konkreten Vorfall. Microsoft hat den E-Mail-Zugang von Karim Khan, das ist der sogenannte Chefankläger aus Den Haag, gesperrt, sodass er keinen Zugriff auf seine Mails mehr hatte. Und Hintergrund ist, dass die US-Regierung das veranlasst hat. Das heißt, der Internationale Strafgerichtshof hat schon gute Gründe, warum sie sagen, okay, US-Software ist vielleicht schwierig für uns, sollten wir nicht mehr einsetzen. Deswegen ist es sinnvoll, dass wir uns nach Alternativen umschauen.
Und betroffen war dabei aber nicht nur Khan, sondern generell MitarbeiterInnen vom Internationalen Strafgerichtshof. Also
er war der Prominenteste.
Genau.
Ja.
Was haben die jetzt gemacht? Also wir haben schon gesagt, an sich haben sie jetzt Microsoft durch OpenDesk ersetzt, durch eine deutsche Lösung. Karim Khan zum Beispiel ist dann hat auch seinen Mail-Anbieter gewechselt. Der ist jetzt bei Proton aus der Schweiz. Kennen vielleicht die einen oder anderen von euch. Ja, und in der Begründung dazu hieß es dann auch, die starke Abhängigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs von US-Dienstleistern wie Microsoft könne die Arbeit der Institution, Zitat, lähmen.
Ja. Jetzt reden wir natürlich nicht von einem Umfang, den Microsoft zum Beispiel finanziell merken wird. Wir reden hier von 1800 Arbeitsplätzen, die umgestellt werden. Aber die Signalwirkung ist durchaus eine große. Und es ist, wie gesagt, wichtig, weil es eben schon Angriffe von der US-Regierung auf den Internationalen Strafgerichtshof gab, dass diese Institution eben digital souverän wird.
Ich wollte gerade sagen, das erste Signal, das gesendet wurde, war, im Zweifel können wir euch einen Saft abdrehen. Das
genau.
Zweite Signal war, na gut, dann müssen wir uns
steigen
was anderes
wir auf
überlegen.
Anderen Saft um.
Ja. Ja. So. Dann hatten wir noch Schleswig-Holstein im Gepäck.
Ja, da ist ein bisschen weniger kritisch, aber auch nicht unspannend.
Naja, trotzdem. Also, wie wir schon einmal jetzt erwähnt haben oder wie ich eben gerade gesagt habe, ist es so, dass Schleswig-Holstein sein komplettes Mail-System eben von Microsoft Exchange bzw. Outlook auf Open Exchange und Thunderbird umgestellt hat. Und dieser Umstieg, der wurde auch schon Anfang Oktober abgeschlossen. Und das ist ganz interessant, gilt bundesweit als einzigartiges Open-Source-Projekt. Und natürlich haben wir ein paar Zahlen
natürlich.
Dabei.
Natürlich. Ist ein bisschen größer als beim Internationalen Gerichtshof.
Also, insgesamt 6 Monate Umstellungszeit, über 40.000 Postfächer. Also das finde ich ist auch eine ordentliche Zahl und deutlich mehr als 100 Millionen E-Mails und Kalendereinträge, die mussten da quasi umziehen und einmal in das neue Programm integriert werden.
Und auch hier, das Ziel ist das gleiche wie in Den Haag. Man will einen Schritt in Richtung digitale Souveränität gehen. Die Unabhängigkeit von großen Tech-Konzernen wird eben vorangetrieben. Der Digitalisierungsminister Dirk Schröter betont dabei auch, dass man einen gemeinsamen Weg in allen Bereichen eben gegangen ist. Von der Staatskanzlei über die Ministerien, der Justiz, der Landespolizei bis hin zu weiteren Behörden. Ich weiß nicht, zum Beispiel Universitäten, Arbeitsamt, sonst noch was fällt da wahrscheinlich auch mit rein. Das alles sei nun eben souverän. Aber.
Ja, jetzt gibt es ein Aber.
Ja.
Ganz reibungslos, wie der Digitalminister das jetzt darstellt, lief es dann auch nicht, ehrlicherweise. Zwischenzeitlich gab es nämlich ein paar Nachrichten rund um diese Umstellung. Justiz und Polizei meldeten zum Beispiel, dass sie zwischenzeitlich während der Umstellungsphase keinen Zugriff auf ihre Mails hatten, die sich nicht öffnen ließen und die Postfächer nicht erreichbar waren. Und es gab auch Richterinnen und Richter, die, und jetzt sind wir wieder in Deutschland, teilweise Dinge faxen mussten oder per Telefonkette Sachen bearbeiten mussten.
Die Telefonkette, das erinnert mich an die 3 Fragezeichen, die so eine Telefonlawine.
Mich erinnert
es
an meine Grundschulzeit.
Haben.
Mich auch.
Oh ja, ja. Wo man immer an der Liste stehen hatte, wen man dann
genau.
anrufen
ich stand
muss.
Ganz oben, das heißt, ich konnte am längsten liegen bleiben.
Tja, und ich mit meinem Nachnamen ganz unten und jetzt könnt ihr euch genau vorstellen, ne?
Ich möchte an der Stelle mal ganz kurz fragen, ob ihr da wirklich angerufen habt oder das, ob das eure Eltern überhaupt
haben. Nein, das waren die Eltern.
Na, siehst du mal, da konntest du doch eh liegen bleiben.
Das meine ich ja. Ich wäre gar nicht in der Lage gewesen, morgens irgendjemanden
anzurufen. Ich wollte gerade sagen, Shoutout an alle Eltern.
Ich habe auch gelogen. Ich stand auf Platz 2. Anne-Maike war auf Platz 1. Liebe Grüße an der Stelle.
Ach, Moment mal, Kasper, das müssen wir kurz lernen. Dann war es bei euch nach Vornamen und nicht nach Nachnamen.
Nee, nach Nachnamen. Ich kann ihren Nachnamen jetzt nicht sagen, Datenschutz, aber der fängt mit A an.
Ach, ich habe bei dir anders gedacht.
Das von, Kasper von Albert, meinen Namen können wir ja sagen, der ist ja öffentlich.
Genau.
Das von ist manchmal der Teil des Nachnamens, dann stehe ich ganz hinten. In der Uni war es oft so. Manchmal ist es aber nur Namenszusatz, dann steht da Alverden, von.
Gut, Wolzak stand halt ganz hinten. Ist ja auch, sorry.
Ja, ich stand auch relativ weit unten mit Urban immer, aber an der Stelle auch mal, wie gesagt, Grüße gehen raus an alle Eltern, die sich noch in den 90ern und 2000ern richtig schön durchtelefoniert haben.
Dann war man immer schon angezogen und dann kam erst die Nachricht, du darfst heute zu Hause bleiben spielen.
Ja, erste Stunde fällt aus.
Naja, egal. Also, wir haben über Faxgeräte gesprochen, über RichterInnen, die plötzlich Telefonketten bearbeiten mussten, aber da gab es ja noch was schiefgegangen
ist. Ja, die dickste Nachricht fehlt noch, was schiefgegangen ist.
Ja, und zwar sind tausende ministerielle Mails in der falschen Dienststelle aufgetaucht.
Mhm.
Ja.
Das ist eine ziemliche Datenschutzpanne, weil das eben nicht passieren darf. Dass man mal nicht drauf zugreifen kann, ist schon schlimm genug. Das Ganze führte dann auch so weit, das lag wohl an einer fehlerhaften Kontenzuordnung bei Dataport, der Firma, die diesen Umzug organisiert hat. Das Ganze führte dazu, dass dieser Digitalisierungsminister, den du eben schon erwähnt hattest, sich sogar schriftlich bei den MitarbeiterInnen dann entschuldigt hat.
Aber jetzt ist es ja geschafft und es soll alles reibungslos laufen. Und wie gesagt, man möchte damit eben verhindern, dass man irgendwann in Gefahr läuft, dass vielleicht aus den USA das Zepter gehoben wird und die Postfächer dann dort ohne irgendein Mitwissen abgestellt wird.
Genau, und das wäre natürlich deutlich schlimmer, wenn man dann gar nicht mehr drauf zugreifen kann.
Also dann doch vielleicht lieber ein paar Holprigkeiten beim Umzug und dafür dann aber eine sichere
Pflaster.
Wohnung.
Einmal kurz abreißen, dann tut es kurz weh und dann ist gut.
Ja.
Hätte ja auch noch mal schief gehen
können. Dass ich Microsoft Mail-Konten mal mit einem Pflaster vergleichen würde, war mir auch nicht bewusst. Na ja, gut, machen wir schnell weiter. Eine dritte News haben wir noch.
Genau.
Ja, du hattest ja erwähnt, wir haben mal wieder Meta am Start, aber es geht diesmal nicht um Instagram oder so.
Ja, doch schon, an manchen
auch,
Stellen.
Ja, doch an manchen. Aber im Hauptding geht es um Herrn Zuckerberg.
Also, es geht um Herrn Zuckerberg. Genau, so kann man das auch mal sagen. Also, es geht
schon
um den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Der möchte noch mehr KI-Content wohl in den Social Feeds sehen. Zumindest ist er excited. Das ist ein Zitat, wie das US-Tech-Magazin The Verge geschrieben hat. In einer Telefonkonferenz, da hat er nämlich angekündigt, noch mehr Inhalte eben KI-generiert in das Empfehlungssystem zu geben. Also, KI ermöglicht halt eine einfache Erstellung und Neukombination von Inhalten. Damit kann natürlich immer mehr produziert werden. Und er sieht das Ganze sogar, er hat so ein bisschen über Epochen wohl gesprochen. Die erste Epoche von Social Media, da kamen die Inhalte wohl aus dem Familien- und Bekanntenkreis und in der zweiten dann jetzt von CreatorInnen, also von Influencern unter anderem. Aber das muss man auch sagen, er hat die dritte quasi offen gelassen. Also er hat jetzt auch nicht gesagt, die dritte Epoche ist jetzt nur KI-generierter Content. Das ist jetzt Interpretationssache. Genau.
Aber da muss ich, also mein Gehirn ist noch aus Kindertagen noch so geprägt, dass man sagt, 1, 2, wo
drei.
Ist die 3? Da denkt auch,
genau.
Also ich wüsste jetzt nicht, wer da nicht weiterdenkt.
Man könnte, Marc, auch sagen, ob du wirklich richtig stehst.
Siehst du,
wenn
das Licht
angeht.
Naja, und bei so Interpretationssachen hilft es ja manchmal auch zu gucken, was gibt es denn bis jetzt, was zeichnet sich so ab.
Und da hast du was ausprobiert.
Das haben wir natürlich gemacht. Genau, es gibt nämlich in den USA schon seit Juli 2024 das Meta AI Studio. Das ist vereinfacht gesagt eine Art Plattform, die zugänglich ist, mittlerweile unter anderem über WhatsApp, falls ihr diesen Messenger nutzt aus dem Meta-Haus. Da ist ja auch Meta AI, die KI, ist ja integriert, ihr könnt sie anschreiben, könnt Fragen stellen etc. Und das Ganze gibt es auch bei Instagram. Und zwar in Form von, ich würde mal sagen KI-Chatbots. KI-Agenten sind es für mich nicht, sondern man kann sich da über das Nachrichtenfeld seine eigenen KI-Chatbots einrichten. Ich habe das Ganze mir mal angeguckt. wie funktioniert's? Du legst dir quasi mit einem Prompt einen Avatar an, der bekommt dann eine bestimmte Beschreibung. Also ich habe da sowas genommen wie kreativer Sparringspartner, sehr allgemein gehalten, soll so ein bisschen Ratschläge geben, ein bisschen Ideen, tritratrullala, waren ein, zwei Sätze. Danach kann man auch ein Bild dieses Avatars generieren lassen. Ich möchte übrigens mal anmerken, mir wurde da etwas vorgeschlagen. Ich bin jetzt nun privat nicht so der Fan von Anime und allem, was so in die Richtung geht. Offensichtlich, Meta-AI kennt mich nicht so gut, was vielleicht auch wiederum gut ist. Ich zeige euch mal meinen, der heißt Kuye.
Kuye, und das ist so ein Manga-Charakter.
Genau,
ne?
der könnte auch aus, falls sich hier Anime-Fans und Manga-Fans unter uns befinden, der könnte auch aus Dragon Ball sein.
Hat, obwohl ich keine Ahnung davon habe, genau.
Also auch dieser Grog-Chatbot, dieses Mädchen, was da zum Chatten irgendwie anleitet, das ist ja auch so ein Manga-Charakter. Also irgendwie scheint das da so eine Vorliebe zu geben.
Für alle, die das nicht sehen, also es sieht wirklich aus, so ein bisschen japanischer Manga-Anime-Zeichenstil. Das ist ein junger Typ, würde ich jetzt mal sagen, mit so Bergen im Hintergrund, wuschelige schwarze Haare, orangenes T-Shirt und dann trägt er irgendwie noch eine Schürze, ich weiß auch nicht, wie sie da drauf gekommen sind, ja. Gelbe Schürze mit grünem Band.
Vielleicht so der kreative Macher, was auch immer.
Der könnte auch Florist sein.
Ja, ich wollte dieses Bild auf jeden Fall ändern und allein das hat nicht funktioniert, da kam immer nur, das ist leider nicht möglich, Fehler bei der Bilderstellung, deswegen Kuye, wie er heißt, ihr werdet ihn nicht sehen können, weil er ist auf privat gestellt. Ich habe dann damit mal ein Bild erstellen lassen. Also ich wollte einen Herbst-Wallpaper machen. Ja, es ist ein Eichhörnchen, was ein Herbstbad hochhält.
Also Wallpaper so hintergrundmäßig,
genau.
Ne?
Ja, es ist vor allem so diese ganz typische generische KI-Optik, wie sie vor 2-3 Jahren noch ganz üblich war bei KIs.
Ja,
also klar, es ging super schnell, ganz im Ernst, das war eine Sache von weniger als einer Minute. Ich habe dann nochmal ein anderes Format angefordert daran, das hat leider nicht funktioniert. Aber insgesamt war ein nettes Design, nette Spielerei, aber genau das, total generischer Content. Und die Masse, die es da schon an KI-Chatbots gibt jetzt bei Meta, das ist schon, und was die teilweise auch können, ist sehr fragwürdig.
Und auch spannend, es ist so ein Klassiker passiert. Du hast ja dann nochmal ein anderes Format angefordert, weil er dir erst nicht das gegeben hat, was du wolltest. Und er hat direkt mal ein neues Bild gemacht. Also es sieht zwar sehr ähnlich aus, aber es ist anders. Das heißt, du hast dann dein Originalbild ist schon mal erstmal nicht benutzt worden.
Ist auch was, wo andere beispielsweise ChatGPT mittlerweile weiter sind. Da kannst du sagen,
Man or Banana beziehungsweise Flash 2.5 von Google. Genau, da kannst du ja Details, minzige Details in Bildern ändern. Ja. Ich frage mich sowieso auch, also Mark Zuckerberg hat ja nicht zum ersten Mal schon gesagt, dass er von KI ganz begeistert ist. Wir haben ja auch hier schon erzählt, dass er alle möglichen KI-Expertinnen und Experten im Silicon Valley zusammengekauft hat, um seine eigenen Meta-KIs voranzubringen, weil wir unter anderem auch in diesen Bildern sehen und dass sie ungefähr so aussehen wie KI-Bilder vor 2-3 Jahren, dass sie einfach auch 2-3 Jahre zurück sind. Das muss man an der Stelle einfach mal betonen, auch beim Sprachmodell. Ich frage mich aber, selbst wenn sie aufholen, was ist das Ziel? Wo will er hin? Also wird Social Media jetzt nur noch KI-Plattformen? Also es gibt ja jetzt auch Suno in den USA von OpenAI, wo man KI-generierte Videos in so einer Art Social-App irgendwie posten kann. Vielleicht sehe ich es auch einfach nur nicht. Vielleicht ist es in 2-3 Jahren völlig normal. Aber für mich war Social Media, und da kommt jetzt vielleicht mein Alter durch, mal das mit echten Menschen zu kommunizieren und ihr Leben mitzubekommen von Leuten, die man vielleicht nicht mehr so unbedingt im Alltag hat. Stichwort Grundschule.
Laut Mark Zuckerberg. Die erste Stufe.
Ja.
Nee, ich frage mich das auch, wo das hinführt.
Ja, es gibt ja auch unter anderem auch schon Social-Media-Plattformen, wo dann nur noch KIs kommunizieren.
Butterflies, das habe ich schon ausprobiert.
Genau, da könnten wir vielleicht im Dezember nochmal, vielleicht sprechen wir da im Dezember nochmal drüber. Fände ich ganz spannend.
Okay, ich kann euch nur sagen, Butterflies ist komplett KI-generiert und das habe ich nach 2 Tagen, ist einfach so generisch und ich verstehe es nicht. Aber es gibt Leute, die das lieben, die Charaktere dann erstellen und den ganzen Leben irgendwie aufpropfen und so. Es ist, naja.
Vielleicht ist das aber auch ein
Unterschied. Vielleicht schauen wir da nochmal ein.
Ja.
Wenn ich beispielsweise mir meine eigene Serie zusammenstelle und das mal als Hobby mache.
Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Da gibt es jetzt auch schon Anbieter.
Da müssen wir auch mal drüber reden.
Oh, ich sehe schon vielleicht. Also wir müssen über Social Media mal unbedingt reden, wo sich das hin entwickelt, weil das ist eine große Diskussion, die gerade losgeht, unter anderem wegen KI. Und wir müssen über selbst geschaffene Inhalte, was KI irgendwie so in den nächsten 1-2 Jahren vielleicht ermöglicht.
Ich wollte, bevor wir zur guten Nachricht kommen, die wir, glaube ich, alle jetzt auch gerne haben wollen, nur noch anmerken, es liegt ja auch an uns allen. Also wie wir die Technik nutzen, was wir damit machen. Ich möchte das auch nicht überfrachten, weil auch der einzelne Nutzer, die einzelne Nutzerin, wir haben da nur begrenzt Spielraum, aber trotzdem natürlich ist auch die Sache, wenn wir jetzt natürlich alle ganz munter tonnenweise KI-Chatbots, AI-Slop-Content erstellen,
dann
kostet auch sehr viel Rechenleistung.
Irgendwann. Dann schiebe ich auch noch was ein, bevor wir zur guten Nachricht kommen. Wir werden auch noch mal über Alternativen sprechen, was Social Media betrifft. Stichwort Fediverse. Ich halte es noch nicht für tot. Wir haben da auch technisch was umgesetzt die vergangenen Tage, aber dazu dann mehr, wenn es dann soweit ist.
Zeitnah mehr.
Ja.
Ja.
Wollte wieder zurück ins Realleben.
Ich möchte
von
unbedingt.
Den ganzen Social Media rein ins Feuerwehrwesen.
Ja. Gerne. Ich bin gespannt, wo die gute Nachricht dann gleich kommt, aber gerne.
Gute Nachricht.
Wir haben die Sendung mit Feuer unterm Hintern angefangen bei Nvidia.
Der Bogen.
Jetzt kommen wir zurück zu klassischem Feuer. Und es ist zugegeben, es ist nicht eine top-aktuelle aus dem Ofen Good News.
Sie ist nicht mehr feuerheiß.
Es ist.
Entschuldigung.
Uff.
Das lag auf dem. Ich konnte da nicht. Das ist.
Es ist eher sowas aus der Kategorie trotzdem spannend und spannendes Projekt. Und man muss sagen, das Projekt, um das es gleich gehen wird, hat jetzt ein Fazit nach einem Jahr gezogen. Deswegen gucken wir da mal drauf, weil das jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen Jubiläum hat, einjährigen Geburtstag. Und wir gucken, wie gesagt, zur Feuerwehr. Denn bei der Feuerwehr in Hanau, aber auch bei Feuerwehren in Bayreuth, in Vechta und in Röthenbach gibt es spezielle Robotiksysteme, die beim Löschen von Bränden helfen. Diese Angaben, welche Feuerwehren schon mit Robotik arbeiten, die sind übrigens vom Deutschen Feuerwehrverband. Und wir gucken jetzt eben konkret nach Hanau, weil da gibt es seit rund einem Jahr eine Spezialeinheit, die heißt spezielle Fähigkeiten / Robotik. Und arbeitet,
klingender Name.
Genau, und arbeitet unter anderem mit Drohnen und einem Löschroboter.
Der heißt Wolf.
Ja, der sieht nicht aus wie ein Wolf.
Ich wollte gerade sagen, sieht der aus wie ein Wolf?
Nee, der sieht nicht aus wie ein Wolf. Und man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt bei Roboter an sowas ganz Autonomes denkt, also was komplett selber irgendwie unterwegs ist, nein, der wird ferngesteuert. Das muss man dazu sagen. Deswegen ist ja auch gerne mal von Systemen die Rede, einfach weil man damit deutlich machen möchte, es handelt sich wirklich was von außen gesteuert wird und was nicht autonom unterwegs ist.
Ja, aber gerade bei der Feuerwehr ist das natürlich sinnvoll, weil wenn Menschen sich zu nah an Feuer heranbegeben, ist das gefährlich. Wer schon mal zum Beispiel die Doku Feuer und Flamme gesehen hat, wo man ja die Feuerwehrleute sehr nah begleitet, vor allem im Ruhrgebiet, glaube ich, dann sieht man, was die so teilweise auf sich nehmen, die Damen und Herren von der Feuerwehr. Und dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn manchmal so ein Roboter vorläuft.
Und ihr habt ja gerade gesagt, er sieht nicht aus wie ein Wolf. Und ich habe das Bild rausgesucht und tue mich jetzt ein bisschen mit der Bildbeschreibung schwer. Ich weiß noch nicht, ob wir es als Kapitelmarke einblenden dürfen. Also, falls es keine Kapitelmarke ist, stellt ihn euch recht kompakt vor. Er hat quasi keine Räder. Und es ist ein, ja, wie soll ich das am besten beschreiben?
Also man muss sagen, er sieht halt ein bisschen aus wie so ein Panzerfahrzeug tatsächlich, weil er eben so Ketten hat.
Ein halbes Panzerfahrzeug, ja. Würde ich sagen. Genau. Kettenräder, dazu gelb-rote Farbe, also auf jeden Fall Signalfarbe, gut erkennbar. Hat obendrauf, sieht es aus, als hätte er wie so eine kleine Kamera eigentlich montiert.
Genau, und dann noch so einen Arm, den er ausfahren kann. Und
genau,
so weiter.
Und einen recht kompakten, leicht trapezförmigen Körper, würde ich sagen.
Und wahrscheinlich ist der so ein Löschgerät auf ihm montiert, ne? Nehme ich mal stark an.
Genau.
Ja, eine Löschkanone genau. Wahrscheinlich. Ja. Ich bin jetzt kein Feuerwehrmann. Und Wolf war im Laufe des Jahres bei 30 Einsätzen ungefähr am Start und beteiligt. Und er hat unter anderem bei Großbänden in einem Entsorgungsbetrieb und bei einem Waldbrand mitgelöscht. Und wenn man diese Ketten sieht, dann kann man sich auch gut vorstellen, dass der auch im wilderen Gelände klarkommt.
Sieht stabil aus zumindest. Ja. Genau. Und ist auch insofern kompakt, als dass da nichts irgendwie großartig wegflattert oder sowas dann halt irgendwie in die Klemme kommen könnte. Der Vorteil, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, Kaspar, Wolf ist extrem hitzebeständig und kann zum Beispiel eben auch in einsturzgefährdeten Bereichen löschen. Das ist ja so ein Punkt, was für, wo es für menschliche Einsatzkräfte nochmal zusätzlich gefährlich wird. Und auch so ein Argument, was für Wolf spricht, ist, dass man menschliche Einsatzkräfte eben nicht ersetzt, aber dass man dann die Kraft der Kräfte, das klingt jetzt ein bisschen wild, aber so ein bisschen besser einteilen kann, weil natürlich, auch wenn wir jetzt bei extrem verrauchten Umgebungen sind zum Beispiel, dann ist ja immer Artenschutz eine Thematik, wo die Uhr tickt irgendwann. Du kannst nur eine bestimmte Zeit in so einem Bereich sein. Und das ist wahnsinnig kräftezehrend für die Einsatzkräfte, die dort sind. Und dementsprechend ist so ein bisschen die Idee, wenn da noch eine Maschine mithilft, dann kann man sich das ein bisschen besser einteilen.
Ja. Ist auch nicht nur eine Maschine. Wolf ist nämlich nicht allein unterwegs, sondern eben zusammen mit Drohnen eingesetzt. Und das Ganze funktioniert eben dann so, dass die Drohnen aus der Luft eben einfach überwachen, sehen, wie ist der Löscherfolg und dementsprechend dann der Einsatz mit Wolf koordiniert wird.
Yes. Und tatsächlich haben die Kolleginnen und Kollegen von Heise dazu mit Oliver Rasche mal gesprochen. Der ist Robotikexperte des Deutschen Feuerwehrverbandes und sagt da auch, Zitat, das System in Hanau ist der erste taktische Einsatzroboter für Feuerwehren in Deutschland gewesen. Also jetzt mal so die Bilanz dazu. Und Rasche sagt auch, solche Systeme machen nicht nur den Dienstalltag der Feuerwehren deutlich sicherer, sondern bringen auch eine hohe Geschwindigkeit und Dynamik in Gefahrenlagen. Jetzt muss man an der Stelle aber sagen, der gute Herr Rasche ist nicht nur Robotikexperte des Deutschen Feuerwehrverbandes, sondern er ist auch Geschäftsführer bei dem Unternehmen, das Wolf herstellt. Also ist natürlich logisch, dass man jemanden, der so ein Unternehmen leitet, dann auch als Experte vielleicht einsetzt im Feuerwehrverband. Aber diese Doppelbesetzung sollte man bei seinen Aussagen immer auch mit im Blick haben.
So, jetzt gibt es aber natürlich auch ein Aber, vielleicht sogar zwei eher. Das eine ist der Faktor Kosten. Ganz billig ist so ein Roboter nämlich nicht. Die Kosten liegen, und ich finde die Preisspanne ziemlich krass, zwischen 35.000 und 500.000 Euro. Wahrscheinlich je nachdem, wie viele Extras man anhakt, wie bei einem Auto, steigt der Preis entsprechend. Und der Faktor 2 ist Unklarheiten in den Dienstvorschriften. Da gibt es solche entsprechenden Systeme schlicht einfach noch nicht. Die Feuerwehren sind dort rein rechtlich noch nicht darauf vorbereitet. Ich denke aber, das ließe sich zumindest lösen. Das erste Problem mit Geld, das ist ja oft eher so ein Punkt.
Ja, also zu dem Thema Dienstvorschriften, das hat ja auch in Hanau irgendwie mit der Umsetzung funktioniert, von daher und auch in den anderen genannten Feuerwehren, wo mit Robotik gearbeitet wird, da arrangiert man sich ja auch irgendwie, aber ne, du hast gesagt 35.000 bis 500.000 Euro, ich sag mal so, die Freiwillige Feuerwehr in Hinterbuse-Muckel, die wird sich das jetzt erstmal nicht anschaffen können.
Also die
meine um die Ecke hier hat jetzt gerade einen neuen Transporter bekommen und den ganz stolz bei Instagram auch gepostet. Der war, glaube ich, ein bisschen günstiger als 500.000 Euro, würde ich vermuten.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich kann super schlecht einschätzen, was Sachen kosten.
Nee, es war kein Einsatzfahrer. Also es war so ein Transporter für so ein Bus,
Transportfahrzeug.
So einen kleinen Bus.
Ja,
Hatten sie einen 20 Jahre alten T2 oder T3 oder T4 und VW-Bus. Jetzt
einigen
haben sie einen
wir uns
großen
darauf,
Sprinter.
Es ist auf jeden Fall erstmal eine Investition und die wird bestimmt vielen Kommunen aktuell jetzt nicht ganz so leicht fallen.
Ja, aber spannender Use Case und wie gesagt jetzt so nach einem Jahr mal eine Bilanz.
Und
wir können ja dann
genau, ist
schauen.
Das ja in 10, 20 Jahren Usus, dass Feuerwehren eben auch mit solchen Robotern durch die Gegend düsen.
Ja.
Ja. Wäre Ihnen zu wünschen und Grüße an alle freiwilligen Feuerwehren da draußen.
Und auch an die
Einsatz.
Berufsfeuerwehren.
Natürlich,
ja.
An alle
und
Feuerwehren,
ein großes
alle aus
Dankeschön.
Den Rettungskräften. Ja.
Yes. Danke,
an alle
dass ihr da seid. Und die Brände löscht.
Wisst ihr was?
Und Menschen helft.
Ja.
Ich hätte jetzt Lust auf so ein Ü-Ei.
Ich muss jetzt aber sagen, nur zur Transparenz, wenn wir das dann später auf Instagram posten
das
und
ist kein
in unserem, es ist kein Ü-Ei, jetzt muss ich den Namen sagen, es ist ein Kinderjoy.
Ah ja, okay.
Also, falls ihr euch fragt, wie kann das denn da drin sein, daran liegt das dann eben.
Wir werden euch aber zeigen, was drin war. Wie gesagt, entsprechend auf der Webseite seht ihr das und bei den Socials.
Das ist auch sehr gemein, finde ich jetzt gerade. Als Podcast-Hörerin würde ich mir jetzt auch denken, mein Gott, jetzt muss ich da nochmal irgendwo anders hinklicken. Aber so ist es.
aber so ist es.
Das ist gemein, aber so ist es halt.
Ja, ansonsten, wir können ja nächste Woche nochmal kurz drüber reden.
In dem Sinne.
Schaltet nächste Woche wieder ein.
Ja, diesmal
abonniert
dann
uns.
Nicht. Weiß ich noch gar nicht. Doch, vielleicht ja auch wieder nicht remote.
Vielleicht können
wir
schon
klären
sagen,
das gleich, genau.
Dass wir nächste Woche wahrscheinlich
wir
zu
sind
zweit
zu zweit.
Und
das
nicht
können
zu
wir
dritt
schon
sein
sagen.
Werden.
Ja.
Und ja, vielleicht auch wieder an einem Wohnzimmertisch wer weiß. Ihr werdet es dann hören, wenn ihr einschaltet. Also abonnieren nicht vergessen.
Ja, genau. Ich springe nächsten Mittwoch mit der Bohrmaschine durch die Gegend.
Ja.
Von daher.
In deiner Küche, nur dass das jetzt nicht für Fragezeichen sorgt. Ja.
Verrückte in hannoveranischen U-Bahn. Macht es gut. Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war's schon wieder für diese Woche. Folgt oder abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns dort eine Bewertung da. Das hilft uns sehr. Bis zum nächsten Mal.